Ja, guten Morgen miteinander. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich in meinem Namen zum heutigen Gottesdienst. Und das Thema heute ist Apokalypse, wie der Jörg das bereits gesagt hat. Ein sehr aktuelles Thema in aller Munde. Was bedeutet aber Apokalypse? Was ist das überhaupt? Ihr habt sicher schon vom Film Apocalypse Now gehört. Darin geht es um den Weltuntergang, um Unheil, um Grauen. Das ist die umgangssprachliche Bedeutung. Wenn wir aber aus biblischer Sicht das Wort betrachten, bedeutet Apokalypse Enthüllung oder Offenbarung. Und ja, im Buch der Offenbarung geht es auch um den Weltuntergang oder die sogenannte Endzeit, die große Entscheidungsschlacht am Harmagedon, die irgendwann in der Zukunft einmal kommen wird. Es gibt verschiedene Ausdrücke in der Bibel, die die Endzeit beschreiben. Zum Beispiel am Ende der Jahre im Buch Hesekiel, die Zeit des Endes oder die letzte Zeit des Zornes im Buche Daniel, am Ende der Tage und in den letzten Tagen und so weiter. Aber die biblische Endzeit bedeutet nicht, wie oft interpretiert, Weltuntergang, sondern beschreibt einfach ganz einfach die Zeitperiode, wenn Jesus Christus als König der Könige in Erscheinung treten wird, um hier auf Erden in Frieden und Gerechtigkeit zu herrschen. Das hat uns Gott offenbart im Buch der Offenbarung, Kapitel 19 und 20. Aber wann ist das soweit? Kommt diese Zeitperiode bald oder leben wir schon in dieser Zeit? Kommt Jesus Christus bald wieder? Oder ist das noch in so ferner Zukunft? Was sind denn die Zeichen, dass Jesus wiederkommen wird? In der Bibel finden wir einige Hinweise darauf. In seiner sogenannten Ölbergrede oder Endzeitrede in Matthäus 24 spricht Jesus. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Der Ton. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. und siehe, ich komme bald. Wir lesen hier also von vielen Kriegen und Terror. Ein Volk wird das andere angreifen. Wer denkt hier nicht sofort an den Ersten und Zweiten Weltkrieg, an Bürgerkriege, die Revolutionen des arabischen Frühlings oder insbesondere sehr aktuell an den Terror der IS? Der Terroranschlag in Frankreich auf ein Stadion während eines Konzertes, der Anschlag auf den Brüsseler Flughafen oder eben was jetzt in der Türkei abgeht. Seit Jahren fallen praktisch täglich Hunderte, wenn nicht Tausende von Bomben auf Israel nieder. Die gängigen Medien berichten einfach nicht darüber. Erst gestern habe ich gelesen, dass der Iran 100.000 Raketen bereithält, um auf Israel loszuschießen. Die islamische Welt, allem voran der Iran, will Israel vernichten, von der Landkarte vertilgen. Gott hat dies schon vorausgesehen im Psalm 83. Dort heißt es: Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie listige Anschläge und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. Sie sprechen: Kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. In arabischen und palästinensischen Schullehrmitteln erscheint das Land Israel schon gar nicht mehr. Das erstaunt eigentlich nicht wirklich. Die meisten von euch sind sicher auch schon geflogen und kennt vielleicht diese Karten auf den Bildschirmen in den Flugzeugen. Da könnt ihr die Flugstrecke, die Geschwindigkeit, die Flughöhe und die Flugzeit sehen. Wenn ihr mit einer arabischen Fluggesellschaft gegen Osten fliegt, dann habt ihr da vielleicht bemerkt, dass Israel auf der Landkarte bereits vertilgt ist. Auch das erstaunt irgendwie nicht wirklich. Man sieht einen Pfeil Richtung Mekka, damit die Gläubigen wissen, in welche Richtung sie im Flieger beten müssen. Aber Israel erscheint nicht auf der Karte. Aber dass Israel, wie in diesem Beispiel hier, auf einer Air France-Maschine nicht mehr existiert, erschreckt schon etwas. Man sieht hier die Länder in Weiß: Zypern, Libanon, Jordanien, Syrien, die Städte Kairo, Port Said, Alexandria in Gelb. Israel existiert nicht. Es gibt ein Land Gaza-Strip und Westbank. Ich habe noch nie von diesen Ländern gehört. Israel existiert nicht mehr. Sie sprechen: Kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Und man bedenke, in Frankreich leben, abgesehen von den USA, die meisten Juden. Aber Gott wird das nicht zulassen. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, heißt es im Psalm 121. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Es wird Hungersnöte geben. Denken wir da an Indien, die Sahelzone, Armenien. Aber wir können auch viel näher bei uns in Europa schauen. Moldawien, Bulgarien sind arme Länder. Naturkatastrophen, Tsunamis, Erdbeben, Bergstürze, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen. Ihr fragt euch wirklich vielleicht: Ja, aber das hat es doch früher auch schon gegeben. Als Jesus starb, bebte doch die Erde ebenfalls. Und ihr habt absolut recht, das ist so. Jesus sagt aber auch: Das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Eine Frau weiß es besser als ich, aber wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann nehmen die Wehen je länger, je mehr zu. Und genau so ist es auch hier gemeint. Die Häufigkeit nimmt rasant zu. Der Abstand zwischen den Ereignissen wird kürzer, je näher wir uns dem Ende nähern. Es wird also häufiger Krieg geben. Naturkatastrophen nehmen deutlich zu und werden immer stärker. Mehr Menschen werden Hungersnöte leiden müssen. Wie wir in dieser Grafik sehen können, die von der UNO kommt, also nicht von irgendeinem christlichen Werk, das die Bibel irgendwie belegen will, das ist neutral, sehen wir in den letzten 115 Jahren, hier ist ab 1900, hier ist ungefähr die Gründung des Staates Israel ein weiteres deutliches Zeichen, dass wir in der Endzeit leben. Und sämtliche Katastrophen nehmen deutlich zu. Das sind Erdbeben, Hunger, Überschwemmungen, Insektenplagen, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Zika etc. etc. Das nimmt rasant zu. Nach den Wehen der Naturkatastrophen, der Kriege, Seuchen und Hungersnöte kündigt Jesus auch die Christenverfolgung an. Man wird uns hassen, verfolgen und töten. Seit Jahren führt Nordkorea die Rangliste, Nordkorea hier oben, die Rangliste der Länder an mit der größten Christenverfolgung. Bis vor kurzem waren zum Beispiel die Malediven auf Rang 5 der Christenverfolgung. Will man ein solches Land tatsächlich unterstützen und hier Ferien verbringen? So wunderschön die Inseln auch waren, sind. Ich war schon zweimal in den Malediven, aber damals war ich noch nicht Christ und noch nicht gläubig. Heute wäre das kein Thema für mich. Seit die IS-Terrormiliz im Vormarsch ist, hört man in regelmäßigen Abständen von Schändungen und Enthauptungen von Christen. Kommt die Verfolgung hier nach Europa? Vielleicht. Viele werden vom Glauben abfallen. Wir verlieren immer mehr unsere christliche Identität. Christliche Symbole werden verboten aus Rücksicht und falscher Toleranz. Den anderen Religionen gegenüber werden keine Weihnachtslieder mehr gesungen und so weiter und so fort. Bis in circa 5 Jahren wird Belgien das Land in Europa sein, welches muslimisch sein wird, dank der hohen Geburtenraten und Zuwanderung. Im 2. Timotheusbrief lesen wir auch etwas anderes, Interessantes, wie sich die Menschen verhalten werden, wenn es dem Ende zugeht. Hier heißt es: Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Ist das nicht ein deutliches Abbild unserer heutigen Gesellschaft? Kleine Kinder in der Nachbarschaft, die einfach frech sind und ihren Eltern nicht gehorchen. Geldgierige, hochbezahlte Manager. Es geht nur um den kurzfristigen Profit, auch bei mir in der Firma. Gewalttätigkeit, grundlos auf Menschen einschlagen, sie spitalreif schlagen und gar töten. Denken wir an Nizza und München. In so kurzen Abständen, vor einigen Jahren, kam das vielleicht 2 bis 3 Mal im Jahr vor. Jetzt praktisch jede Woche irgendwo. Die Wehen nehmen zu. Das Vergnügen im Vordergrund, Gott gleichgültig. Früher waren Kino und Discos an hohen Feiertagen wie Karfreitag, Ostersonntag, Weihnachten geschlossen. Heute findet jedes Wochenende irgendwo eine Riesenparty statt bis tief in die Nacht. Nachdem die Schule am Samstag abgeschafft wurde, vor circa 25 bis 30 Jahren, hat sich der Freitag als zusätzlicher Ausgeh- und Partyabend heute etabliert. Aber der Freitag reicht nicht mehr. Der Donnerstagabend wird nun schon als kleines Wochenende bezeichnet. Wie heißt es da? Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Jesus sagte auch, dass viele falsche Christusse kommen werden, die Frieden und Gerechtigkeit versprechen und die Welt retten wollen. Die Menschen auf der Welt werden so gottlos und entfremdet sein, sie werden genug von Krieg und all der Ungerechtigkeit haben. Sie werden sich sehnen nach einem Erlöser. Aber eben aufgepasst, viele falsche Friedensstifter werden kommen. Im letzten Buch der Bibel der Offenbarung wird vom Antichristen gesprochen, also den Gegenchristen. Er wird Frieden versprechen. Seit Jahrzehnten wird immer wieder versucht, einen Friedensvertrag zwischen Israel und den umliegenden Staaten zu erreichen. Verträge werden zwar unterschrieben, aber nie eingehalten. Gemäß Daniel Kapitel 9 wird es eines Tages aber einen Friedensvertrag mit Israel geben, welcher 7 Jahre dauern soll. Dieser wird aber nach 3,5 Jahren wieder gebrochen werden. Es wird die Welt vereinen, die neue Weltordnung oder New World Order auf politischer Ebene, eine Einheitskirche oder Ökumene in der christlichen Welt sind hier Begriffe, die man kennen muss. Die katholische Kirche setzt heute schon alles daran, sämtliche Religionen unter sich zu vereinen. Habt ihr schon von der schwarzen Madonna gehört? Gibt sie in Einsiedeln, in Rom, sicher noch an anderen Orten? Und wisst ihr, was das ist? Jeder Mensch kann durch die schwarze Madonna zu seinem persönlichen Gott beten. Sei das der muslimische Allah, zu Buddha oder zu einer der vielen Millionen von Göttern im Hinduismus, völlig egal. Im Juni 2016 hat Papst Franziskus offiziell das Vorlesen aus dem Koran am Vatikan angeordnet. Megachurches verkünden, dass Allah derselbe Gott wie unser Gott Jahwe ist. Hillsong, Australien zum Beispiel. Ich habe das Video von der Predigt gesehen mit dieser Aussage. Später wurde alles dementiert und das Video ist irgendwie verschwunden, nicht mehr auffindbar. Auch erstaunlich. Sonst findet man doch überall Spuren im Internet, die nicht gelöscht werden können. Andere Megachurches in den USA haben Einfluss. Kein Zweifel, die Botschaft ist auch sehr, sehr gut. Aber es kommen eigenartige Praktiken hinein. Joel Osteen aus Houston, Rick Warren, Saddleback Church. Rick Warren segnete den Präsidenten Obama ein. Man beachte also, was für eine Stellung dieser Pastor, der eng mit dem Vatikan an der Ökumene arbeitet, für einen Einfluss hat. Aber auch Freikirchen in der Schweiz vertreten teils diese Ansicht, dass Allah und Gott, Jahwe, der gleiche ist. Das ist unglaublich. Der große Verführer, die falsche Kirche oder die sogenannte Hure Babylons, wird in Offenbarung 17 als eine Stadt beschrieben, eine Stadt mit 7 Hügeln. Das ist aber nicht Jerusalem, sondern Bibellehrer identifizieren diese Stadt eindeutig mit Rom. Rom oder die Frau oder die Hure Babylons wird sie genannt, ist purpur und scharlachrot bekleidet. Ich überlasse euch die Schlussfolgerung, wer in Rom purpur und scharlachrot bekleidet ist. Und sie verwirrt, respektive verführt die Menschen. Die Hure Babylons, da steckt das Wort Babel drin. Wie beim Turmbau zu Babel in 1. Mose 11. Babel bedeutet Verwirrung. Und damals hat Gott die Menschen zerstreut und die Sprachen erschaffen. Die Menschen haben sich nicht mehr verstanden. Alle Religionen haben dieselbe Daseinsberechtigung. Egal, ob das der Islam ist, der Buddhismus, die Wissenschaft, Judentum, Heidentum, Wiokan, kenne ich nicht mal, die Christen, alles kann existieren unter einem Hut. Das ist ein bekannter Aufkleber für die Autos in den USA. Coexist, koexistieren, ein Einheitsbrei von Religionen vereint in einer einzigen Religion. Es gibt aber auch weitere Zeichen in der Technologie und in der Wirtschaft, die darauf auf die Endzeit hinweisen. Es gibt klare Tendenzen hin zu einer weltweiten Einheitswährung. Dies wird in der Offenbarung auch angedeutet. Der Euro ist nur ein kleiner Schritt. Viele Länder haben ihre Landeswährung aufgegeben. Der Dollar verliert immer mehr an ihrer weltweiten Vorherrschaft. Die Wirtschaft wird undurchsichtiger. Es sind Bestrebungen im Gang, das Geld zu ersetzen durch andere Systeme. Es gibt neue Währungen, losgelöst von den Banken, wie zum Beispiel die virtuelle Währung Bitcoin, welche über das Internet gehandelt wird. Ich denke auch an das bargeldlose Zahlen mit Handy, Zahlen ohne Währungsumrechnung. Die Kreditfirma Mastercard ist bereits im Gange, eine Lösung zu finden mittels eines Chips. US-Präsident Obama hat kürzlich einen Gesetzesartikel erlassen, wonach Barzahlungen über $600 verboten sind. Nach heftigem Wehren des Senats wurde dieser Artikel aber wieder gekippt. In europäischen Ländern jedoch, in einigen, sind Barzahlungen über 1.000 Euro verboten. Die Tausendernote soll in der Schweiz abgeschafft werden. Einzelne Banken ändern die Geschäftsbedingungen so weit, dass sie Barauszahlungen nach freiem Ermessen ablehnen. Das bedeutet also, man kann nicht sein ganzes Geld abheben. Sie kontrollieren also das Geld. Sämtliche Transaktionen sind elektronisch kontrollierbar. In der Offenbarung wird von einem Mahlzeichen gesprochen. Und nur wer dieses Mahlzeichen an der rechten Hand oder an der Stirn hat, wird überhaupt etwas kaufen oder verkaufen können. Es gibt viele Spekulationen darüber. Und in der christlichen Szene ging ein Aufschrei los, als in den 70er, 80er Jahren der Barcode eingeführt wurde. Aber das waren wohl einfach Vorläufer des heutigen Chips. Diese sind heute so klein und können so viele Daten speichern, sie können mühelos unter die Haut gespritzt werden. Und das wird tatsächlich auch bereits gemacht bei Babys in Mexiko. Die werden teilweise bereits gechippt, dass man sie bei einem Entführungsfall schneller finden kann. Wie einige von euch vielleicht wissen, bin ich bis vor gut 2 Jahren Product Manager gewesen für Flughafensoftware. Wenn ihr zum Beispiel bis vor kurzem hier in Zürich für einen Flug eingecheckt habt, dann ist das mit größter Wahrscheinlichkeit unser System gewesen, welches dahinter steckte. Viele von euch kennen den ganzen Prozess um das Check-in und das Boarden. Zuerst einchecken, vielleicht zu Hause, auf dem Handy. Dann müsst ihr am Flughafen das Gepäck abgeben. Dann müsst ihr die Bordkarte nochmals zeigen und vielleicht den Pass, ich weiß es nicht. Dann geht es weiter, man muss eine Etikette ausdrucken, dann geht es zur Passkontrolle, muss den Pass nochmals zeigen, die Bordkarte nochmals zeigen, geht es nochmals weiter, muss man wieder zeigen und nochmals zeigen. Und beim Boarding muss man das Handy nehmen, hoffentlich funktioniert der Akku noch oder hoffentlich fällt das Handy nicht runter, habe ich alles schon gesehen, zum Glück nicht selber erlebt. Etwas mühsam irgendwie. Ein Freund von mir, ein Bekannter, er arbeitet bei Emirates, er hat ausgerechnet, dass er 7-mal in Dubai seinen Pass und seine Bordkarte zeigen muss. Doch eher mühsam. In meiner Rolle bin ich an vielen Konferenzen und Workshops gewesen und bekomme so mit, was in übergeordneten Gremien in der Flugindustrie an Lösungen gesucht wird, um den Prozess zu vereinfachen, zu optimieren. So wird im Flughafen London Gatwick mit biometrischen Daten gearbeitet. Also der Fingerabdruck wird beim Check-in gescannt und ebenso dann beim Boarding mittels Fingerabdruck wird geboardet. Kein Zeigen mehr von Pässen und Boardingkarten. Google Glass ist ebenfalls eine neue Technologie, hat sich mittlerweile jedoch nicht durchgesetzt, ist etwas ruhig darüber geworden. Aber es gibt Applikationen für das Handy, zum Beispiel in Kopenhagen, wo man die Geschäfte sieht, Aktionen sieht auf dem Handy, wenn man zum Gate läuft. Augmented Reality sagt man dem. Und Pokémon Go basiert genau auf dieser Technologie. Google Glass wird sicher wiederkommen. Aber Google Glass, die Tests, die ausgeführt wurden, ein Flughafenangestellter kann zum Beispiel durch die Brille eines Passagiers einen Passagier anschauen, die biometrischen Merkmale, Gesichtserkennung, Iris, werden erkannt und der Flughafenangestellte weiß zum Beispiel genau, wer der Passagier ist, wohin er fliegt und was er essen will. Die Möglichkeiten sind enorm. Es wurde für die Fluglinie Virgin Atlantic in London erprobt. Das ist kein Hirngespinst. KLM erprobt ein biometrisches System. Da geht es auch inklusive Ein- und Ausreiseformalitäten. Und zwar auf den Flügen von Amsterdam nach Aruba. Da würde ich mich schon als Testpassagier melden und Stefanie käme sicher auch sehr gerne mit auf die wunderschöne Karibikinsel. Aber es geht noch viel weiter. Man redet von Single Token, also einem einzigen erkennbaren Zeichen, welches für sämtliche jetzigen und zukünftigen Flüge gilt, auch für das Gepäck. Anfänglich vielleicht eine Vielfliegerkarte mit Chip, aber Tendenzen gehen eindeutig Richtung implantierten Chip. Erst kürzlich hat die SBB verkündigt, dass sie sehr viele Schwarzfahrer haben, Millionen Verluste. Und von diesen Schwarzfahrern, die erwischt werden, zahlen nicht einmal 2/3 die Rechnung. Sie reden auch schon von ohne Billett reisen, einsteigen und aussteigen wird man erfasst und die Rechnung kommt danach. Was passiert, wenn man die Karte irgendwo vergessen hat? Viel einfacher wäre doch ein implantierter Chip. Die Menschen und Strategen, die in diesen Gremien sitzen, das sind kaum Personen, die die Bibel sehr gut kennen und deshalb auf ein solches Zeichen setzen, weil es eben da steht in der Bibel. Nein, ich denke, es ist eher umgekehrt. Gott hat vorausgesehen, dass es so geschehen wird. Was ist aber das Zeichen des Antichristus, des falschen Erlöses? In der Bibel heißt es in Offenbarung 13,18, hier heißt es, hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand und Einsicht hat, der finde heraus, was die Zahl des Tieres bedeutet. Sie bezeichnet einen Menschen, es ist die Zahl 666. Aha, der Antichrist hat also eine Zahl. Und mit Verstand und Einsicht soll man die Zeichen des Antichristen zu erkennen versuchen. Die Zahl 6 entspricht im Hebräischen auch einem W. Im Hebräischen wird jeder Buchstabe eine Zahl zugeordnet. W ist also 6, dann bedeutet also 666 www. Heute sind wir so stark vom Internet abhängig und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Antichrist das Internet verwenden wird, um an die Macht zu gelangen. Aber das ist Spekulation meinerseits. Man soll einfach nebst dem Guten des Internets auch die Gefahren des Internets sehen. Wann kommt denn nun aber Jesus wieder? Das weiß niemand. Nicht einmal Jesus. Doch wann der Tag und jene Stunde sein wird, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Weiter heißt es, ich komme so unerwartet wie ein Dieb in der Nacht oder ich komme bald. Auch dazu ein Film. Es ist die Weiterführung des Films von vorhin. Er ist auf Englisch, aber es geht um den Text in Matthäus 24, 27. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Er kann in einem Jahr kommen, er kann in einem Monat kommen, er kann morgen kommen.
Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come...
das, was im Film gezeigt wurde, nennen wir die sogenannte Entrückung. In 1. Thessaloniker 4 lesen wir, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken entrückt oder emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Ihr fragt euch vielleicht, warum im Film einige zurückgeblieben sind, obwohl sie ja in der Kirche waren. Was heißt es da genau? An Jesus gläubig gestorbene Menschen zuerst, dann die noch lebenden gläubigen Menschen. Zusammen werden wir in den Wolken dem Herrn entgegengehen und mit dieser Gewissheit sollen wir uns trösten. Also nur die Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, die ihm sein Leben übergeben haben, die werden entrückt. Weiter schreibt Johannes in Offenbarung 20,4. Dann sah ich Throne und sah, wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Es waren die Seelen derer, die hingerichtet wurden, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten und an Gottes Wort festgehalten hatten. Das Tier, den Antichristen sein Standbild nicht angebetet und hatten sich das Kennzeichen des Tieres nicht auf der Stirn oder auf der Hand anbringen lassen. Jetzt wieder wurden sie lebendig und regierten 1000 Jahre lang zusammen mit Christus. Jesus kann also jederzeit wiederkommen. Wir wissen es nicht. Wir sollen jederzeit damit rechnen und bereit sein, die Zeichen der Zeit erkennen, sodass wir nicht dem Antichristen verfallen und ihn anbeten, weil wir der Meinung sind, er sei der Retter. Wir sollen Gemeinschaft mit anderen Christen haben, damit wir uns gegenseitig ermutigen können, ermahnen und warnen können. Wir sollen regelmäßig in der Bibel lesen, Gottes Wort kennen, sodass wir nicht auf falsche Propheten und falsche Messiasse hereinfallen. Gottes Wort kennen ist wichtig, Gottes Wort ist die Wahrheit. Es sind bereits über 180 Prophetien im Hinblick auf die Endzeit in Erfüllung gegangen. Es gibt ein sehr gutes Buch, das ich euch auch empfehlen kann, Leben wir wirklich in der Endzeit? Über 180 Prophetien sind in Erfüllung gegangen. Aber wir müssen keine Angst haben, trotz dieser Hungersnot, trotz dem Terror, den Seuchen etc., müssen wir keine Angst haben. Es gehört dazu, es muss geschehen. Aber in der Gemeinschaft unter Christen können wir uns mit Jesu Wiederkunft trösten. Römer 5, 3 bis 5 beschreibt auch die Hoffnung, die wir haben dürfen. Genau diesen Bedrängnissen wegen, da Bedrängnis, Not, Leid, Verzweiflung, Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber bewirkt Bewährung und Bewährung die Hoffnung. Und diese Hoffnung lässt niemanden zu Schanden kommen, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Durch Jesus Christus haben wir ewiges Leben und werden nach dem Tod bei ihm sein. Der Himmel wird in Offenbarung 21,4 unter anderem wie folgt beschrieben. Er, Jesus, wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Jesus ist von Anfang an bei der Erschaffung der Welt dabei gewesen. Er wird am Ende wieder über der Welt herrschen. Er ist der Anfänger und Vollender, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, das A und das O oder eben das Alpha und Omega. Dazu werden wir noch ein Lied dann singen. Haltet euch an Jesus Christus fest. Er und sein Wort ist das Einzige, auf das Verlass ist. Maranatha, Herr, komme bald. Amen. Es freut mich, dass auch einige Gäste hier sind und deswegen möchte ich zur Predigt noch etwas anhängen. Wie wir ja gesehen haben, nicht alle sind entrückt worden, als Jesus wiedergekommen ist. Was bedeutet es denn eigentlich, gläubig zu sein, an Jesus Christus zu glauben? Der Mensch ist von Geburt an getrennt von Gott, symbolisiert hier durch den tiefen Graben. Auf der linken Seite den sündigen Menschen, der so auf die Welt gekommen ist durch die Erbsünde von Adam und Eva. Auf der rechten Seite haben wir einen heiligen Gott, der Sünde nicht zulassen kann. Unsere Sünden, unsere Fehler, die trennen uns von Gott. Jesus Christus ist stellvertretend für unsere Sünden gestorben am Kreuz von Golgatha. Wenn wir unsere Sünden bekennen, reinigt Jesus Christus uns von aller Schuld. Wir sind dann rein vor Gott. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann dürfen wir uns Kinder Gottes nennen. Die Brücke hier, das Kreuz, symbolisiert die Brücke zu Gott. Der Weg zu Gott. Durch Jesus Christus haben wir die Vergebung und haben Frieden mit Gott. Wir haben das ewige Leben. Also nur diejenigen, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben, über diese Brücke gelaufen sind, das sind sogenannte Christen oder Gläubige. Es ist ein bewusster Entscheid, einen Schritt hin zu Jesus zu tun. Es reicht also nicht, einfach einmal in eine Kirche zu gehen. Im Film haben wir das ja eindrücklich gesehen und einige sind da auf die Knie gegangen und haben vielleicht gesagt, Scheibe. Warum habe ich den Schritt nicht getan? Die Bibel stimmt also doch. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast und spürst, dass es dran wäre, dann komme gerne auf mich zu im Anschluss an die Predigt und ich bin gerne bereit, dir dies genauer zu erklären. Diese Woche ist auch ein Artikel erschienen im 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt und das passt irgendwie zum Thema Apokalypse. Da wird nämlich gesagt, Terror treibt Schweizer in die Arme von Sekten. Und ich möchte deshalb auch ganz kurz erklären, was eine Sekte ist, aus christlicher Sicht, für alle Gäste unter uns, die vielleicht noch nicht zu Jesus gehören. Die Freie Evangelische Gemeinde, wir halten uns an die Bibel und das ist das einzige gültige Wort Gottes. Nichts Zusätzliches, keine Bücher zusätzliche, keine zusätzlichen Lehren oder irgendwelche Taten, die wir tun müssen, um zu Jesus Christus zu gehören. Wir wollen sie auch nicht in unsere Gemeinde locken, auf keinen Fall. Wir wollen sie hin zu Jesus Christus führen, dem einzigen Erlöser. Und jeder, der zu Jesus Christus gehört, gehört der weltweiten Gemeinde an. Und gehört nicht einer lokalen Gemeinde an. Eine Sekte ist eine Gemeinschaft, die zum Beispiel sagt, nur unsere Kirche ist die richtige. Oder nur wenn ihr bei uns Mitglied seid, dann seid ihr errettet. In diesem Bericht wird auf die Zeugen Jehovas hingewiesen. Und ja, sie vertreten diese Ansicht, dass sie die einzig Richtigen sind. Und ich möchte wirklich betonen, dass wir dies nicht tun. Wir gehören zur weltweiten Gemeinde, sind aber nicht die richtige Gemeinde. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte zum Schluss beten und die, die können und mögen, bitte ich aufzustehen. Ja, himmlischer Vater, lieber Herr Jesus Christus, ich bitte dir einfach vielmal Danke sagen, ja, dass du auf die Welt gekommen bist. Dass du uns erlöst hast, dass du den Weg bereit gemacht hast, dass wir wieder Frieden haben dürfen. mit dem himmlischen Vater. Danke dir viel, viel Mal, Herr, dass du einfach alles im Griff hast. Ja, dass wir auch keine Angst haben müssen. Wir wissen, das steht in deinem Wort und das wird passieren. Wir wissen aber auch, dass dein Wort richtig ist und wahr ist. Und wir werden irgendwann einmal bei dir sein, dann hat das alles keine Gültigkeit mehr. Wir werden Frieden haben, keine Tränen mehr haben. Danke dir vielmals für die Zuversicht, Herr.